Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Am Mikrofon Klaas Rehse. Guten Abend. Heute in Sport am Sonntag blicken wir ausführlich auf die nordische Skiweltmeisterschaft und den Dopingskandal, dessen Weg auch nach Deutschland führt. Wir fragen, wer ist der beschuldigte Erfurter Arzt und welche Rolle spielt der Präsident des österreichischen Skiverbandes Peter Schröcksnadel bei der Aufarbeitung der Dopingvergehen. Dazu berichten wir über Kritik von Fußballfans am neuen sächsischen Polizeigesetz und über den Kampf von kurdischen Fußballfans für ihren Lieblingsverein. Und wir sprechen mit zwei Oldies, die noch im hohen Sportleralter Erfolge feiern. Handballer Holger Glandorf von der SG Flensburg-Handewitt und Tischtennisspieler Timo Boll, der heute seinen 13. deutschen Meisterschaftstitel feierte. Zu Beginn unserer Sendung schalten wir nach Glasgow, wo heute die Hallen-Europameisterschaft stattfindet. In Glasgow ist unser Reporter Volker Hirt. Herr Hirt, wie ist der heutige Wettkampftag gestartet?
Ganz gut, muss man sagen, mit einer Silbermedaille, Platz 2 für Christina Schwanitz, unsere beste Kugelstoßerin. Das war eine hauchdünne Entscheidung. 19,12 Meter zu 19,11 Meter, also ein Zentimeter hat da den Ausschlag gegeben für Platz 2. Gewonnen hat Radoslava Marvodieva aus Bulgarien, persönliche Bestleistung, genau richtig zum, sagen wir mal, Hallenhöhepunkt. Und ein Zentimeter Unterschied bei 1.911 Zentimetern, das ist natürlich ein wenig tragisch, aber leider für Christina Schwanitz reicht es eben nicht zu Gold. Es ist die dritte Silbermedaille. Das ist unterm Strich bisher ein recht schwaches Zwischenergebnis. Zwei weitere Deutsche sind hier noch im Finale gewesen. Sarah Gambetta und Alina Kenzel, die landeten auf den Positionen 7 und 8. Das war die einzige Entscheidung mit deutscher Beteiligung bisher. Andere laufen schon, wie zum Beispiel Weitsprung bei den Frauen. Da hat eine sehr gute Chance auf eine Medaille Malaika Mihambo. Wir sind im zweiten von 6 Versuchen im Weitsprung. Sie liegt derzeit auf der dritten Position. Cindy Rohleder, Top-Hürdensprinterin. Ihren Halbfinallauf hat sie souverän gewonnen. Auch die kann eine Medaille holen. Und ich freue mich auf unseren jungen Dreispringer Max Hess. Wenn der den Balken trifft, dann kann er hier sogar Europameister werden.
Das also der Zwischenstand aus Glasgow. Vielen Dank an Volker Hirt. Zum Ende der Sendung werden wir dann nochmal zur Hallen-Europameisterschaft schalten. Nun wollen wir aber blicken auf die nordische Ski-WM im österreichischen Seefeld. Ich fragte Reporter Edgar Endres vor dieser Sendung, wer sich denn beim abschließenden 50-Kilometer-Rennen der Herren durchsetzen konnte.
Ja, vorne hat sich ein Norweger mal wieder durchgesetzt und das war ein Soloritt von Hans-Christer Hollund, der bei Kilometer 21 weggelaufen war, ähnlich wie Teres Johaug. Bis auf 80 Sekunden führte er bei Kilometer 35 und dann startete Alexander Bolschunow. Ja, der immerhin in Pyeongchang Silber geholt über die 50 Kilometer. Seine Aufholjahr kam bis auf 20 Sekunden ran, aber am Ende waren es doch noch 28 Sekunden Vorsprung für Hollund. Hinter dem Russen nochmal ein spannendes Duell um Platz 3 und das entschied Sjur Röthe im Zielsprint gegen Martin Sundby. Also Norweger dominieren an allen Ecken und Enden bei dieser Ski-Nordisch-WM im Langlauf. Und bester Deutscher heute Jonas Dobler, immerhin auf Rang 17 der Traunsteiner. Ein couragiertes Rennen auf Rang 3, fehlten am Ende nur 17 Sekunden.
Die Ski-WM ist jetzt also Geschichte. Welches sportliche Fazit kann für diese Weltmeisterschaft gezogen werden?
Also aus deutscher Sicht ein sehr positives, 6-mal Weltmeister geworden, 3-mal den 2. Platz geholt. Das ist ähnlich stark wie zuletzt in Lahti. Also vor allem die Skispringer und Skispringerinnen waren bärenstark. Markus Eisenbichler holt gleich 3 WM-Titel. Das war schon grandios. Und auch Katharina Althaus mit 2-mal Gold und 1-mal Silber ebenfalls sehr, sehr stark. Auch die nordischen Kombinierer haben nicht enttäuscht, wenn man weiß, wie die Form noch kurz vor der WM aussah. Erik Frenzel mit 2-mal Gold und 1-mal Silber, wieder einmal der Vorzeigeathlet bei den nordisch Kombinierern. Und auch die Langläuferinnen machen allmählich wieder Spaß, vor allem Viktoria Kahl, 5. im Sprint, 6. im Teamsprint und vor allem Rang 9 über 30 Kilometer, das war gut. Die Männer haben noch ein bisschen Luft nach oben Richtung Oberstdorf in 2 Jahren.
Überschattet wurde diese WM leider mal wieder von einem Dopingskandal. Wie erleben Sie die Sportler und auch die Trainer in den letzten Tagen? Wie gehen die mit den neuen Erkenntnissen um?
Ja, viele sind sehr enttäuscht, viele sind frustriert. Viele sind auch erbost, vor allem auch der deutsche Langlaufchef Peter Schlickenrieder, der gesagt hat, es gibt immer noch diese Schweinereien, er kann sich das gar nicht mehr erklären. Und jetzt muss wirklich alles getan werden, um auch die Hintermänner, sprich Ärzte und Funktionäre und Trainer auszuhebeln. Also bisher hat man eben diese 5 Langläufer dingfest gemacht. Heute wurde auch noch ein österreichischer Radsportler überführt. Ich glaube, das ist erst die Spitze des Eisbergs. Da wird noch einiges nachkommen, denn man hat ja viele Blutbeutel gefunden und auch konfisziert und die werden jetzt zugeordnet. Da darf man gespannt sein, wer dann noch alles enttarnt wird. Insgesamt war diese Weltmeisterschaft, was die Stimmung angeht, überragend hier in Seefeld in Tirol. Viele Fans kamen ja aus Norwegen, aus Skandinavien. Man mutmaßt, dass annähernd 30.000 Norweger hier in Seefeld und um Seefeld kampiert haben oder gewohnt haben. Also es waren skandinavische Festspiele.
Sie haben die Norweger jetzt schon mehrfach angesprochen, ganz vorne in der Gesamtwertung, haben ordentlich abgeräumt. Ein Beispiel ist Therese Johaug, die nach einer Dopingsperre in die Wettbewerbe zurückkam und diese dominiert hat. Peter Schlickenrieder hat jetzt gestern im ZDF gesagt, sie läuft wirklich meilenweit voraus und es gibt halt diese Vorgeschichte, das ist schon komisch. Wie geht man da bei den Sportlerinnen und Sportlern damit um, dass eine Sportlerin aus der Dopinggeschichte zurückkommt und dann so weit vorne wegläuft?
Ja, es ist ja nicht die einzige. Es gibt ja auch hier einige Russen, auch einige norwegische Männer, die schon eine Dopingsperre abgesessen haben und hier wieder dominiert haben. Also Therese Johaug ist momentan wirklich phänomenal unterwegs. Die läuft hier einsame Rennen, geht zumeist schon nach wenigen Kilometern im Feld weg. Und Peter Schlingred hat gestern gesagt, ja, das Ganze ist befremdlich. Ich glaube auch, dass einige Athleten da genau hinschauen. Aber man kann eben nichts beweisen. Man kann ja nicht sagen, die Frau dopt wieder. Ich kann mir eigentlich auch sowas ehrlich gesagt nicht vorstellen. Du kommst aus einer Dopingsperre raus. Diese Dopinggeschichte war ja auch sehr, sehr skurril. Sie hat eine Salbe benutzt, eine Salbe gegen einen Lippenherpes, die klar gekennzeichnet war mit Doping. Das konnte man also klar erkennen. Die gibt's auch nur in Thailand und in Italien zu kaufen. Sonst muss man sie sich verschreiben lassen. Also es ist schon sehr, sehr seltsam, wie stark eine Läuferin sein kann. Man muss aber auch sagen, sie war schon mit 17 Jahren ganz vorne dabei, mit 19 erstmals Weltmeisterin, damals in Sapporo. Also die Frau kann schon langlaufen, aber dieser Vorsprung, der macht eben nachdenklich.
Edgar Endres mit seiner Bilanz der nordischen Ski-WM. Diese Ski-WM in Seefeld, sie wird also nicht wegen der sportlichen Erfolge in Erinnerung bleiben, sondern wegen der überführten Dopa. Andrea Schültke berichtet jetzt, wie der aktuelle Stand der Ermittlung aussieht.
9 Festnahmen, 5 Athleten, 4 mutmaßliche Hintermänner. Das ist das vorläufige Ergebnis der Dopingbeichte des österreichischen Langläufers Johannes Dürr im Januar in der ARD. Seine Aussage hatte die Ermittlungen möglich gemacht. Die Sportler, 2 Österreicher, 1 Kasache und 2 Esten, sind inzwischen wieder frei, haben Doping gestanden. Der Este Karel Tamjev sogar auf einer Pressekonferenz. Sein Trainer habe ihm den Kontakt zu einem deutschen Arzt vermittelt.
Er sagte, es gibt einen Arzt, der solche Sachen organisiert, wenn du schneller Ski laufen willst. Und ich habe dann die Entscheidung getroffen. Ja, ich will diese unterstützende Maßnahme. Blutdoping.
Die Bluttransfusionen hätten auch in Frankfurt und Berlin stattgefunden. Mit dem Geständnis kommt der Este dem zuvor, was die Ermittler um Kai Gräber von der Doping-Schwerpunktstaatsanwaltschaft München wohl ohnehin herausgefunden hätten. Denn die Beweise für Blutdoping sind offenbar erdrückend.
Also wir haben in einer Garage in Erfurt in einem Kühlschrank solche Blutbeutel in tiefgefrorenem Zustand befüllt sicherstellen können. Die sind auch mit Kürzeln versehen. Wie viele es sind, genau weiß ich nicht, nachdem ich bis jetzt nur Fotos gesehen habe, aber es ist so von etwa 40 Blutbeuteln die Rede.
Beweise, die Ermittler auch zu 4 mutmaßlichen Hintermännern führten. Ein Erfurter Arzt, dessen Vater und 2 andere Personen. Sie sollen das Blutdoping organisiert haben. Ein Skandal, in den auch Athleten aus anderen Sportarten verwickelt sein könnten, so die Vermutung. Der Deutsche Olympische Sportbund sagt, bisher seien keine seiner Kaderathleten betroffen. Aber die Ermittlungen sind erst am Anfang.
Andrea Schültke war das mit einer Zusammenfassung des aktuellen Stands rund um den Dopingskandal. Schnell nach den ersten Berichten über diesen Skandal wurde einmal mehr die Einzeltäterthese in den Raum gestellt. Von systematischem Doping wollten vor allen Dingen Funktionäre erstmal nichts wissen. Ganz anders der deutsche Langlauftrainer Peter Schlickenrieder, der jetzt im Deutschlandfunk Sportgespräch deutliche Worte findet.
Also von einem Einzelfall kann man dabei sicher nicht mehr sprechen. Das muss man einfach klar so sehen. Ich glaube, man hofft es immer, wenn es solche Enthüllungen gibt, dass das Einzelne sind. Aber das, glaube ich, zeigen die Erkenntnisse, die uns jetzt da zugrunde liegen oder das, was man mitbekommt über die Presse, dass das nicht eben der Einzelfall ist. Und darum sage ich, wenn es so junge Menschen, wo man eigentlich mit dem Sport ja auch nicht den ganz großen Ruhm erfährt, auch nicht das Geld verdient, zu sowas neigen, dann muss das ein deutliches Warnsignal, ein Warnschuss sein, dass man dort schon tiefer reingeht. eingehen muss, also sprich sich darüber unterhalten muss, warum passiert sowas? Also was ist da in der Gesellschaft, in den Mannschaften passiert, dass sowas so eine Bedeutung erfährt? Weil ich glaube, das kommt ja nicht von irgendwo her. Ich glaube, so ein junger Mensch kommt ja nicht von alleine auf so eine Idee.
Skilanglauf-Bundestrainer Peter Schlickenrieder im Deutschlandfunk Sportgespräch. Ebenfalls im Sportgespräch zu Gast ist Skispringer Richard Freitag. Das ganze Gespräch hören Sie dann heute Abend ab 23.30 Uhr im Deutschlandfunk oder auch in unserer App der DLF Audiothek. Dritter Gast ist der Präsident des Deutschen Skiverbandes, Franz Steinle. Er ärgert sich über die Bezeichnung des Skandals als deutsch-österreichischer Dopingskandal.
Ich möchte nochmal ganz klarstellen, dass der Deutsche Skiverband in keiner Weise mit diesem Dopingfall betroffen ist. Es gibt auch keine Athleten, die bei diesem Arzt in irgendeiner Betreuung waren. Und es tut mir persönlich weh und mehr als weh, sondern mich hat es maßlos geärgert, wie die Berichterstattung gerade aus Österreich kommt und immer von einem deutsch-österreichischen Dopingskandal gesprochen wird. Ich glaube, man muss differenzieren zwischen den Ärzten einerseits und dem Sport dem andererseits. Und der Sport, also der Deutsche Skiverband, ist in keiner Weise damit betroffen. Und wenn dann von österreichischer Seite gesagt wird, sind auch deutsche Athleten betroffen bei einer Weltmeisterschaft hier, bei der es um Ski geht. Und dann implantiert das natürlich auch sofort, dass eventuell sogar deutsche Skiathleten betroffen sind. Und das ist absolut nicht der Fall.
Franz Steinle will also nichts von einem deutsch-österreichischen Skiskandal wissen. Der Arzt, der immer wieder im Mittelpunkt der Berichterstattung steht, das ist der Arzt Marc S. Er arbeitete früher für das Radsportteam Gerold Steiner und einer, der oft von einem deutsch-österreichischen Skiskandal sprach, das ist der Präsident des österreichischen Skiverbandes Peter Schröcksnadel. Der österreichische Journalist Jörn Skoczek, der hat sich ausführlich mit Schröcksnadel beschäftigt, ihn fragte ich, ob er verstehen kann, dass Schröcksnadel von einem deutsch-österreichischen Dopingskandal spricht.
Naja, das kann ich schon verstehen. Ich meine, die Infrastruktur fürs Doping, das Know-how, hat einen starken deutschen Einschlag. Nicht zuletzt kommt das aus Erfurt. Erfurt ist die alte ostdeutsche DDR-Zentrale, Hochburg des Blutdopings. Das heißt, hier wird ein internationaler Dopingring offenbar angesprochen mit starker deutscher Beteiligung, natürlich auch mit österreichischer. Aber die Professionals sitzen offenbar in Deutschland. Insofern hat Schröcksnadel auch recht.
Hat er auch recht damit, dass es sich bei den erwischten Langläufern um Einzeltäter handelt?
Wissen Sie, das ist eine heikle Geschichte. Journalist sowas zu behaupten, kann bei der Klagsfreudigkeit des Herrn Schröcksnadel Schwierigkeiten eintragen. Was man sagen kann und sagen muss, ist, Schröcksnadel ist seit 1990 ÖSV-Präsident. Er hat durch ein Urteil des Obersten Gerichtshofs 1994 die Marketingrechte an den ÖSV geholt und eine ungeheure Kommerzialisierung des Skirennsports in Österreich und des Skiverbandes eingeleitet. Es gab etliche Dopingskandale 2002 in Salt Lake City, wo im Österreicher Quartier Blutbeutel gefunden wurden. 2006 in Turin haben die Carabinieri zwei Privatquartiere des österreichischen Skiverbands im Zuge der Olympischen Winterspiele gestürmt. In Sochi wurde ein prominenter österreichischer Langläufer wegen Dopings aus dem Verkehr gezogen. Der Guru des Langlaufs in Österreich, Walter Mayer, ist lebenslang gesperrt wegen Beteiligung an Doping. Es gab noch den Langläufer Harald Wurm, der derzeit gesperrt ist. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Dopingskandalen rund um österreichische und mit Beteiligung von österreichischen Skiathleten, Skilangläufern. Jetzt überlasse ich dem geneigten Hörer das Urteil, ob es sich hier um systematisches Doping handelt oder nicht. Ich kann das nicht behaupten. Auffällig ist, dass immer wieder, seit Schröcksnadel den Skiverband führt, immer wieder Dopingskandale passieren.
Der ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel hat die Turiner Vorgänge von 2006 mit dem Satz "Austria is a too small country to do good doping" kommentiert. Und es ist ja schon auffällig, dass er einer von denen ist, die über den ganzen Zeitraum dabei sind. Welche Rolle spielt er denn im österreichischen Skisport?
Peter Schröcksnadel ist der österreichische Skirennsport. Peter Schröcksnadel vermarktet den Verband, er vermarktet die Athleten. Er hat mit seiner Firma die Marketinghoheit über die Werbeflächen in den Alpendörfern, auf den Skiliften, ihm gehören Skilifte. Er hat eine Firma, die sogar die Akkreditierung für Journalisten zu FIS-Events durchführt. Er hat die Panoramakameras, die er für den ORF, für den österreichischen Rundfunk betreibt. Ohne Peter Schröcksnadel geht im österreichischen Skirennsport, im österreichischen Skiverband nichts.
Und er ist ja auch immer wieder beteiligt, wenn es um die Vergabe von großen Events nach Österreich geht. Etwa die Austragung der alpinen Ski-WM in Schladming. Welche Rolle spielt Schröcksnadel hier aus Ihrer Sicht?
Peter Schröcksnadel ist als Mitglied des FIS-Vorstands dafür mitverantwortlich, wie Weltcup-Events von der FIS verteilt werden. Und er kann als Präsident des Nationalen Skiverbandes sagen, wo Weltcup-Events, natürlich unter Mitsprache des Präsidiums, aber im ÖSV passiert alles, was Schröcksnadel sagt, wo diese Weltcups-Events in Österreich stattfinden. Da beteilt er natürlich auch regelmäßig die Berge, wo er Anteile an den Liften hält. Und Sie müssen sich vorstellen, ohne Peter Schröcksnadels, ja, passiert in Österreich im Skiverband überhaupt nichts. Ich gebe Ihnen eine kurze Anekdote noch zum Besten. Die Ski-WM 2013 in Schladming wurde 2008 vergeben. Das war 2 Jahre nach dem Turiner Dopingskandal des ÖSV. Damals hat man sich im Mai getroffen in Südafrika in einem Nobelhotel und hat, bevor der FIS-Vorstand getagt und die WM vergeben hat, ausgemacht, unter Beteiligung eines ÖSV-Anwalts, unter Beteiligung von FIS-Präsident Gianfranco Caspar und unter Beteiligung des Kanadiers Patrick Smith, der Vorstand der FIS-Anti-Doping-Kommission, dass, wenn Schladming die Skiweltmeisterschaft bekommt, tritt Peter Schröcksnadel, um diesen Dopingskandal quasi zu beenden, zurück von der Kandidatur für den FIS-Vorstand. Das ist auch dann so durchgeführt worden. Peter Schröcksnadel war 2 Jahre nicht FIS-Vorstand, ist aber seit 2010 wieder FIS-Vorstand. Das heißt, dieser Dopingskandal des ÖSV in Turin 2006 wurde 2008 folgendermaßen beendet. Wir sagen, der Dopingskandal ist insofern von Belang, als Peter Schröcksnadel zurücktritt, ohne persönliche Verantwortung zu übernehmen. Aber im Gegenzug erhält der ÖSV die Schladminger WM. Nie war das Wort, alte weiße Männer machen sich untereinander die Geschäfte aus, wahrer denn zu diesem Zeitpunkt.
Und Schröcksnadel ist dann ja auch nur für 2 Jahre aus dem FIS-Vorstand ausgetreten. Er ist jetzt wieder Vizepräsident. Was glauben Sie, wird dieser Dopingskandal der Person Schröcksnadel in irgendeiner Form gefährlich werden? Wird er von irgendwelchen Ämtern zurücktreten müssen?
Ich weiß es nicht. Ich bin leider kein Prophet. Ich glaube nicht. Bei der Verfasstheit der FIS fürchte ich, dass das zu keinen personellen Konsequenzen führen wird. Zur Illustrierung auch hier eine Geschichte aus der Vergangenheit, eine sehr lehrreiche auch. Vor der Weltmeisterschaft 1999 in Österreich in der Ramsau, da war eine nordische Skiweltmeisterschaft, die letzte vor Seefeld in Österreich, hat der damalige nordische Direktor des ÖSV, Anton Inauer, der FIS einen Brief geschrieben. Kurz zuvor hatten die Schweden einen EPO-Test entwickelt. Inor wollte die FIS dazu bewegen, diesen EPO-Test bei der WM in Ramsau anzuwenden. Er hat nicht einmal eine Antwort bekommen. Daraus schließe ich, die FIS ist nicht wahnsinnig interessiert gewesen, damals Doping so gnadenlos wie möglich zu verfolgen. Ich weiß nicht, ob sich das geändert hat.
Johann Skoczek, Publizist aus Österreich, über den Präsidenten des österreichischen Skiverbandes. Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann, äußerte sich ebenfalls zu den aktuellen Ermittlungen im ZDF.
Es bleibt zu hoffen, dass die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen und die zahlreichen Beweise und auch die Zeugenaussagen uns darin entweder bestätigen, dass niemand beteiligt ist aus Sicht Deutschland oder eben das Gegenteil. Und dann sage ich in aller Klarheit, sind wir froh und dankbar, wenn betrügerische Netzwerke, sowohl was die Hintermänner anbelangt, aufgedeckt werden, als auch gegebenenfalls Verstöße von Athletinnen und Athleten. Und ich kann für den DOSB nur zusagen, wir werden in aller Härte, in aller Klarheit gegen diese Dinge vorgehen und werden alle Mittel ausschöpfen, die uns juristisch zur Verfügung stehen.
In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sagt der ermittelnde Staatsanwalt Kai Gräber, dass er davon ausgeht, dass bei dem Dopingskandal auch Athleten aus anderen Sportarten betroffen sind. Dass Radsportler dabei seien, sei durchaus denkbar. Österreichische Medien melden, dass die Staatsanwaltschaft Innsbruck gegen einen 31 Jahre alten Tiroler Radprofi ermittelt. Er soll bereits Blutdoping gestanden haben. Vor dieser Sendung habe ich deshalb meinen Kollegen Holger Gerska bei der Bahnrad-Weltmeisterschaft in Polen gefragt, wie das Thema Dopingskandal bei der Weltmeisterschaft diskutiert wird.
Eigentlich gar nicht, wenn man ehrlich ist. Es wurde vom Bund Deutscher Radfahrer kurz mitgeteilt, dass in Erfurt keine Kaderathleten des BDR behandelt werden. Es sind ja etliche Erfurterinnen und Erfurter dabei. Auch Christina Vogel beispielsweise war ja über Jahre dort aktiv. Und es gilt auch für einige Fahrer aus der jetzigen Mannschaft. Das Thema ist natürlich jetzt durch dieses Geständnis hier angekommen, im Radsport-Weltverband auch. Bis dahin, glaube ich, hat das hier niemanden so richtig interessiert. Man muss natürlich auch wissen, Bahn- und Straßenradsport sind dann doch meistens getrennt, auch wenn es natürlich auch Überschneidungen gibt. So ist ja Roger Kluge gestern noch ein Straßenradrennen gefahren und heute hier Weltmeister im Bahnradsport geworden.
Ja, dann reden wir über Roger Kluge. Der hat noch bei der UAE-Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf der Straße ein Rennen gefahren, ist dann nach Warschau geflogen und zwischen seiner Landung und dem Start seines Rennens, da lagen nur 3,5 Stunden. So richtig gestört hat ihn das bei den 200 Runden nicht wirklich.
Nicht wirklich. Er hat sicherlich eine bequeme Buchungsklasse gehabt in diesem Flieger. Heute Morgen, hiesiger Zeit, 5.20 Uhr, die Abreise aus Dubai, gelandet hier. So gegen 11.30 Uhr, 12 Uhr. Der Flieger hatte sogar noch ein bisschen Verspätung. Und dann war er um 13 Uhr im Hotel. Das ist hier nicht so weit. Das sind 20 Minuten zum Flughafen. Die Halle ist auch direkt neben dem Hotel. 14 Uhr saß er hier auf der Rolle zum Warmfahren. Und dann 15 Uhr war der Startschuss für das Rennen. Und um 15.57 Uhr war er wieder Weltmeister. Normalerweise in zwei unterschiedlichen Disziplinen natürlich. Wirklich ein Hammer. Aber das, was er da macht in seinem Straßenradteam, nämlich die Sprintvorbereitung, das ist so ziemlich ähnlich dem, was er hier tut mit diesem Zweier-Mannschaftsfahren, wo man auch auf Rundengewinne aus ist und lange vorn allein sozusagen im Wind fahren muss. Da braucht man keinen Bahntritt für wie ein Sprinter, sondern das kam ihm sicherlich als Vorbereitung auch ganz recht. Nichtsdestotrotz, die Strapazen eines 6-stündigen Fluges am Wettkampftag, die muss man erstmal wegstecken.
Roger Kluge und Theo Reinhardt können also ihren Titel verteidigen. Wie fällt dann jetzt das Fazit am Ende der Bahnrad-WM aus?
Ja, und am Strich stehen halt 6 Medaillen, wie vor einem Jahr, als noch Christina Vogel für beispielsweise 2x Gold sorgte. Das ist auf den ersten Blick erstmal okay. Wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann sieht man, es sind nur 3 davon in olympischen Disziplinen errungen, auf die sich ja nun die meisten konzentrieren, ein Jahr vor Tokio. Es gibt auch teilweise in einigen Disziplinen wirklich erhebliche Rückstände und das wird auch bis Tokio nicht mehr zu kitten sein. Und die Weltelite ist ganz weit weg. Die Defizite sind hier klar benannt worden. Es fehlt vor allem den Sprintern an Kraft. Es fehlt den Vierer-Spezialisten an der Fokussierung auf nur den Vierer. Die haben zu viele Nebenbeschäftigungen. Da gibt es eine Menge Baustellen.
Holger Gerska über deutsche Erfolge und Nachholbedarf bei der Bahnrad-WM in Polen. In der Fußball-Bundesliga läuft gerade das Sonntagabendspiel. Wolfsburg trifft auf Werder Bremen und die Wölfe führen 1:0. Brooks hat per Kopf den Führungstreffer erzielt. Bereits am Nachmittag empfing der VfB Stuttgart Hannover 96 in einem extrem wichtigen Spiel um den Klassenerhalt. Die Gastgeber, die konnten heute überzeugen. Bei 96 gibt es hingegen seit heute fast Planungssicherheit. Denn die deutliche Niederlage heute gibt den Roten wenig Hoffnung, dass sie die Klasse noch halten können. Aus Stuttgart, Julia Metzner.
In Stuttgart ist der Spaß auf dem Rasen zurück. Hannover 96 sucht nach dem Willen im Team. Nach einer desolaten ersten Hälfte der Gäste führte der VfB zur Pause schon mit 3:0. Gomez machte den Anfang, Kabak traf doppelt. In der zweiten Hälfte steigerten sich die 96er zwar zu mehr als dem Treffer von Jonathas, reichte es aber nicht. Stuttgarts Zuber sorgte mit seinen beiden Toren dann für den 5:1 Endstand. Der VfB gewinnt mit minimalen Mitteln und sorgt im Abstiegsduell bei Hannover 96 für den maximalen Frust.
Stuttgart also oben auf. Torwart Michael Esser von Hannover 96 ist dagegen am Boden.
Wenn man so ein Spiel verliert, dann ist es natürlich schwierig, die Klasse zu halten. Das ist nicht erstligareif.
In der zweiten Fußball-Bundesliga, da unterlag Ingolstadt dem 1. FC Köln mit 1:2 und Bielefeld schlug Darmstadt mit 1:0. Ein torreiches Unentschieden gab es beim Spiel Dynamo Dresden gegen den VfL Bochum. Jan Günther berichtet.
Das ging ja gut los. Beim Cheftrainerdebüt von Christian Fjell lagen die Dresdner gegen den VfL Bochum schon nach 14 Minuten 0:2 hinten. Fjells emotionale Ansprache und der eine oder andere personelle Wechsel bis dahin also wirkungslos. Nach einer guten halben Stunde dann tolle Vorarbeit von Niklas Kreuzer. Seine Flanke verwertete Baris Atik mit dem Kopf zum 1:2. Im zweiten Durchgang dann fast nur noch der Gastgeber am Drücker. Vor gut 28.000 Fans im Rudolf-Harbig-Stadion gelang Jannis Nicolaou nach einer Stunde der Ausgleich. Und es war sogar noch mehr drin für die Dresdner. Der Siegtreffer gelang trotz guter Chancen allerdings nicht mehr.
Bochum ist nun Neunter, die Sachsen sind auf Platz 13. In Sachsen, da werden wie in vielen anderen Bundesländern die Rechte und Befugnisse von Polizeibeamten neu geregelt. Mit Rechten und Kompetenzen, gegen die sich unter anderem in Bayern und Niedersachsen große Protestbündnisse gebildet haben. Auch in Sachsen soll es nun ein neues Polizeigesetz geben, gegen das sich auch unter Fußballfans Widerstand formiert. Die Fans fürchten um ihre Subkultur, wie Bastian Brandau berichtet.
Eines muss Johannes immer wieder klarstellen. Die schwarz-gelbe Hilfe habe ihre Grundsätze.
Wer sich mit einem Hitlergruß vor den Gästeblock stellt, wenn wir gegen St. Pauli spielen, hat bei uns keinerlei Anrecht auf Unterstützung. Das ist dann quasi das private Problem, unabhängig, ob die Person Mitglied ist oder nicht.
Wer am Rande von Fußballspielen mit Polizei und dann mit der Justiz in Konflikt kommt, bekommt von der schwarz-gelben Hilfe Rechtsberatung. Johannes ist ihr Vorsitzender. Er befürchtet, dass Fußballfans in Zukunft mehr Probleme mit der Polizei bekommen könnten durch das geplante neue Polizeigesetz. Mit dem will die schwarz-rote Landesregierung präventiv vorgehen, also Verbrechen schon verhindern, bevor sie stattfinden. Dazu soll die Polizei neue Kompetenzen erhalten, unter anderem bei der Überwachung von Kommunikation oder der automatischen Kennzeichenerfassung. Bei den Dynamo-Fans fühlt man sich jetzt schon oft gegängelt durch die Polizei. Johannes befürchtet negative Konsequenzen, vor allem durch die Ausweitung des sogenannten Gefährderbegriffs. Der wurde nach dem 11. September 2001 eingeführt und richtete sich ursprünglich gegen Terroristen.
In dem Gefährderbegriff haben wir die Sorge, dass sich das in der Form ausübt, dass man stärker in so eine Kategorisierung kommt, die man a. selber nicht weiß oder nicht mitbekommt und b. nur dann mitbekommt durch repressive Maßnahmen, wie zum Beispiel daraus ableitend Kontaktverbote zu anderen Menschen, zu der Bezugsgruppe, zu den Freunden, mit denen man vielleicht seit Jahren irgendwo Fußballspiele besucht. Und das bezieht ja dann auch weitere Lebensbereiche ein. Besuche auf Arbeit durch Polizeibeamte, solche einschüchternden Sachen.
Mögliche Einstufung als Gefährder, Kontaktverbote, das kurzfristige unangekündigte Einrichten von Kontrollbereichen, etwa um Stadien. All das ist geplant im neuen Gesetz. Fußballfans haben deswegen vor einigen Wochen in Dresden dagegen demonstriert, gemeinsam mit dem Bündnis Polizeigesetz stoppen. In dem sind unter anderem die Linken, die Grünen, Amnesty International und andere NGOs zusammengeschlossen. Johannes fürchtet letztlich, dass der Fußball so Fans verlieren könnte.
Wenn Leute Grenzübertretungen vornehmen, müssen sie dafür auch gerade stehen, weil das das ganz normale Prinzip eines Rechtsstaates ist. Aber diese Verschiebung, die aktuell stattfindet, das können wir da nicht teilen. Und ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass jemand, der sagt, also wenn ich jetzt weiß, ich möchte jetzt mit zum Auswärtsspiel nach Leipzig fahren, aber ich weiß genau, dann wird schon in Nossen auf der Autobahn der erste Kontrollpunkt eingerichtet werden, wo ich das erste Mal meinen Ausweis zeigen muss. Dann wird dort durchgeguckt, ob ich die letzten 5 Jahre irgendwann mal vielleicht nachts mit dem Auto angehalten wurde und betrunken gefahren bin. Dann kann deswegen das Spiel dann nicht besuchen. Und also einfach, dass Leute sich sagen, also diese Gängelung, darauf habe ich keine Lust mehr.
Sachsens Innenminister Roland Wöller von der CDU betont die große Bedeutung des Gesetzes für die Arbeit der Polizei. Im April will er das Gesetz im Landtag zur Abstimmung stellen. Die Kritik daran weist er zurück, auch am Gefährderbegriff.
Wir haben in Deutschland ein einheitliches System, wie wir Gefährder identifizieren und auch feststellen und klassifizieren, Radar-IT. Das ist ein sehr solides System. Bislang ist in den letzten Jahren nicht ein einziger Fall aufgetreten, wo wir einen sozusagen fälschlicherweise in Sachsen als Gefährder identifiziert haben.
Die sächsische Polizei überwachte jahrelang Fans des Leipziger Fußballclubs BSG Chemie wegen Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung. Einen richterlichen Beschluss hatte sie erwürgt. Über 240 Menschen waren betroffen. Die erfuhren davon erst, als die Überwachung 2017 eingestellt wurde. Ohne Ergebnis. Das Misstrauen gegenüber der Polizei sei auch wegen solcher Vorfälle groß in der organisierten Fußballszene in Sachsen, sagt Johannes von der schwarz-gelben Hilfe.
Ich glaube nicht, dass die Fußballfans jetzt die Angriffspunkte sind, erstrangig, dass sie jetzt verfolgt werden sollen,
sagt Hagen Husken, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in Sachsen.
Es ist richtig, dass natürlich jetzt Aufenthaltsanordnungen ausgesprochen werden können, wie ein Aufenthaltsgebot oder ein Aufenthaltsverbot nach dem sächsischen Polizeirecht. Aber das gab es früher auch schon. Und ich denke mal, da sind solche Hürden gesetzt, auch für die Polizei, dass dort keiner, der ein friedlicher Bürger ist, der also nichts am Hut hat, irgendwie Gewalt auszuüben im Fußballstadion, dass der Angst haben muss, dass er jetzt angegriffen wird.
Die Bedenken der Fans wird das nicht ausräumen. Sie sehen dem Gesetz mit Sorge entgegen. Auch weil im aktuellen Entwurf keine Kennzeichnungspflicht für Beamte steht, wie es sie in einigen Bundesländern gibt. Die hätten sich die Fans gewünscht als eine Art vertrauensbildender Maßnahme. Die sächsische SPD jedoch konnte sich damit nicht gegen die CDU durchsetzen. So aber sei das Gesetz nicht geeignet, um die Beziehung der organisierten Fußballfans zur Polizei zu verbessern, befürchtet Dynamo-Fan Johannes.
Es geht halt nicht darum, in solchen Gesetzesverschärfungen sowas auszubauen, wie zum Beispiel diese Jugendsozialarbeit der Fanprojekte, sondern es wird halt immer nur mit solchen großen, massiven Keulen versucht, solche Sachen einzudämmen. Aber was das langfristig für Folgen hat, vor allem in dem Miteinander, das wird gern hinten runterfallen gelassen und wird dann erst im Alltag uns dann begegnen. Ja, wir sind der Meinung, dass es dann wieder zu den nächsten Verschärfungen und irgendwo dann auch wieder für noch größere Konfliktfelder sorgt.
Ein Beitrag von Bastian Brandau über Protest gegen das neue sächsische Polizeigesetz. In der Türkei. Da hat wohl keine Volksgruppe mit so vielen Problemen zu kämpfen wie die Kurden. Ihre Sprache und Kultur werden zurückgedrängt. Immer wieder werden sie von Staatsorkan mit der Untergrundorganisation PKK gleichgesetzt. Dieser Hass entlädt sich auch im Fußball, zum Beispiel beim Verein Ahmetspor, dem vielleicht wichtigsten Club für die kurdische Identität. Doch seine Fans wehren sich. Vor kurzem vernetzten sie sich auf einer Tour durch Deutschland mit Aktivisten und Menschenrechtlern. Ronny Blaschke war dabei.
Direniş, Widerstand. So nennt sich die Fangruppe von Ahmetspor. Dieser Name ist keine Übertreibung, das beweisen ihre Mitglieder in kurzen Filmen im Stadion des SV Babelsberg, bei einer ihrer 6 Veranstaltungen in Deutschland. Die Clips zeigen Polizisten, die kurdische Spieler und Fans drangsalieren. Gegnerische Anhänger schwenken demonstrativ türkische Fahnen, sie werfen Flaschen auf den Rasen, drohen Gewalt an, bezeichnen Ahmetspor als Terroristenclub und Vaterlandsverräter. Dieser Hass werde staatlich gefördert, sagt Riska, ein prägender Kopf der Gruppe Direniş.
Die Regierung möchte die kurdische Identität unterdrücken. Parteien, Medien, auch unsere Sprache, alles wird kriminalisiert. Ahmetspor ist eine Bastion gegen diesen Rassismus. Aber das hat Folgen. Bei Checkpoints werden unsere Fahnen beschlagnahmt. Einmal wurde unser Vereinsvorstand auf der VIP-Tribüne verprügelt. Wir werden wie ein feindlich gesinntes Land behandelt.
Der Drittligist Ahmetspor aus dem Südosten der Türkei verwurzelt, in Diyarbakir, der heimlichen Hauptstadt Kurdistans. Der Verein trägt seinen kurdischen Namen seit 2015. Damals befand sich der jahrzehntealte Konflikt in einer Entspannungsphase. Die Regierung und die kurdische Freiheitsbewegung gingen aufeinander zu. Diyarbakir wurde von linksgerichteten und pro-kurdischen Parteien verwaltet. So erhielt Ahmetspor eine bessere Förderung. Doch die Lage eskalierte. Spätestens mit dem Putschversuch 2016 und dem folgenden Ausnahmezustand. In etlichen Städten wie Diyarbakir wurden Bürgermeister verhaftet und durch regimetreue Statthalter ersetzt. Das Alltagsleben veränderte sich, auch im Fußball, erzählt Riska.
Die neue Regionalregierung grenzt Ahmetspor aus. Die finanzielle Förderung ging zurück und potenzielle Sponsoren wurden eingeschüchtert. Bei Auswärtsspielen wurden unserem Team Hotelzimmer verweigert. Mitarbeiter des Clubs verloren ihre Arbeitsplätze. Wir Fans durften keine Zaunfahnen mehr auf Kurdisch zeigen. Inzwischen werden unsere Spiele von 1500 Polizisten begleitet.
Die Lage spitzte sich 2016 zu, als die türkische Armee mit Panzern gegen die PKK vorrückte. Bei Gefechten in kurdischen Städten wie Diyarbakir starben hunderte Menschen. In jener Zeit machte Ahmetspor sportlich auf sich aufmerksam, drang als erster Drittligist ins Viertelfinale des türkischen Pokals vor. Damals widmete der aus Deutschland stammende Spieler Deniz Naki diesen Erfolg kurdischen Kriegsopfern. Wegen ideologischer Propaganda wurde er 12 Spiele gesperrt, später dann lebenslang. Der Staat verschärfte die Repression gegen Kurden. Auch gegen die Fangruppe Direniş, erzählt deren Mitglied Vedat.
Es gab Sperrgebiete, Ausgangssperren und willkürliche Festnahmen. Wir wollten damals mit Fangesängen und Transparenten auf die Opfer hinweisen. Zum Beispiel mit dem Slogan, die Kinder sollen nicht sterben, sondern ins Stadion. Danach wurden einige Leute von uns verhaftet. Die Antiterrorpolizei untersuchte unsere Vereinsräume. Und der Besuch von Auswärtsspielen wird uns seitdem in der Regel verweigert.
Teile der Altstadt von Diyarbakir wurden zerstört. Zehntausende Menschen sind geflohen, auch nach Deutschland, sowie dirnische Mitglied Vedat. Doch selbst dort müssen sie aufpassen. Anfang 2018 wurde auf das fahrende Auto des Spielers Deniz Naki geschossen. Immer wieder erhält er Drohungen. Doch gerade in Deutschland erfahren kurdische Spieler und Fans viel Solidarität. Durch Spenden, Stadiontransparente und Petitionen im Internet. Vedat und seine Freunde sind motiviert, weiterzumachen.
Am Anfang waren wir bei Derinisch 25 Leute. Schnell sind wir auf 100 angewachsen, mit überdurchschnittlich vielen weiblichen Mitgliedern. Bei Ahmetspor sind die Grenzen zwischen Verein, Mannschaft und Fans fließend. Wir verstehen uns als Volksverein. Projekte spielen eine wichtige Rolle, zum Beispiel Hausaufgabenhilfe. Ahmetspor hat viele Anhänger in kurdischen Gebieten anderer Länder, im Iran, im Irak, auch in Syrien. Wir geben nicht auf.
Die Vorbereitung für die Deutschland-Tour von Derinisch dauerte ein Jahr. Mehr als 600 Gäste haben ihre Diskussionen besucht. Die kurdischen Fans sammelten Geld für ihre Frauenabteilung. Sie möchten für viele gesellschaftliche Gruppen offen sein. Derinisch nutzt den Fußball, um über die 15 Millionen Kurden der Türkei aufzuklären und knüpft ein Netzwerk, das lange Bestand haben soll.
Ronny Blaschke über die Unterdrückung der kurdischen Fankultur und den Kampf gegen diese Unterdrückung. In der Fußball-Bundesliga hat Bremen ausgeglichen. Kruse erzielte das 1:1 in Wolfsburg. In der Handball-Bundesliga marschiert eine Mannschaft vorneweg. Die SG Flensburg-Handewitt hat bisher alle Spiele gewonnen und auch gegen Lemgo gab es heute einen deutlichen Sieg. Rudi Dautwitz.
Die Halle mit mehr als 6.000 Flensburger Fans ausverkauft, der Gast aus Lemgo ersatzgeschwächt. Die Voraussetzungen für die nächste Handballparty konnten nicht besser sein. Aber es dauerte eine Viertelstunde, bis der Bundesliga-Spitzenreiter in das Spiel fand. Das 6:6 hatte die SG noch ihrem Torhüter Torbjörn Bergerud mit seinen zahlreichen Paraden in der Anfangsphase zu verdanken. Lemgo, zu diesem Zeitpunkt die bessere Mannschaft, doch plötzlich explodierte der Gastgeber förmlich und setzte sich bis zur Pause auf 18:12 ab. Nach dem Wechsel hatte Flensburg das Spiel jederzeit unter Kontrolle und die Fans, die feierten mit dem 33:24 den saisonübergreifend 30. Bundesligasieg in Folge.
Nach dem Spiel sprach ich mit dem Flensburger Holger Glandorf. Ihn fragte ich, ob der Sieg gegen seinen Ex-Club auch in der Höhe verdient war.
Ja, ich denke schon. Ich glaube, er hat über die ganze Zeit des Spiels bis auf den Anfang das Spiel gut im Griff. Konnten uns dann auch mit Gegenstößen relativ schnell absetzen. Und dann ja, war es eigentlich das Spiel, was uns liegt. Wir haben gut verteidigt und konnten unser Vorsprung dann auch weiter ausbauen.
Nach dem Unentschieden unter der Woche gegen Nantes, da haben Sie gesagt, dass die Weltmeisterschaft Anfang des Jahres in Deutschland Ihrer Mannschaft vielleicht nicht so gut getan hat, weil Sie etwas aus dem Rhythmus gekommen seien. Mit Blick auf die Bundesliga-Tabelle verwundert die Aussage ein wenig, weil Sie ja mit 44:0 Punkten an der Spitze stehen und auch in der Champions League sind Sie im Achtelfinale. Was meinen Sie damit, dass Sie vielleicht etwas aus dem Rhythmus gekommen sind?
Ja, das ist natürlich dann auch ein bisschen meckern auf hohem Niveau natürlich, das muss man sagen. Aber man sieht das so an ein paar Kleinigkeiten, die halt vor der Weltmeisterschaftspause noch besser geklappt haben. Aber wenn man die Ergebnisse jetzt auch sieht, sind wir wie heute auf einem richtig guten Weg, das wieder besser hinzukriegen. Und wir freuen uns natürlich auch wieder weiter, dass alle Mann an Bord sind, alle sind fit. Und das hilft uns natürlich auch in der Weiterentwicklung der Mannschaft.
Sie haben es gerade angesprochen, es sind viele Spieler fit, das ist wahrscheinlich ein großes Plus, aber dennoch verwundert es ja, dass Sie nach der letzten Saison das so gut hinbekommen haben, in diesem Jahr auch wieder so stark an der Spitze zu spielen. Was glauben Sie, was sind die Hauptfaktoren für diese Erfolgsserie?
Ja, zum einen, dass sich auf jeden Fall unsere sechs neuen Spieler direkt sehr gut integriert haben, von der Mannschaft sehr gut aufgenommen wurden, sich auch in der kleinen Hierarchie so ein bisschen eingeführt haben, wissen, was ihre Aufgabe ist. Jeder bekommt seine Spielanteile, gibt dann immer sein Bestes. Und ja, zum anderen haben wir, glaube ich, auch als die Spieler, die jetzt länger dabei sind, dann auch die Spieler gut mit eingebunden und haben natürlich dann auch gerade anfangs mehr gespielt als die Neuen. Aber es gleicht sich jetzt alles immer mehr aus. Jeder, wie gesagt, kriegt seine Spielanteile und ist wichtig für die Mannschaft.
Sie werden Ende März 36, werden an diese Saison aber doch noch eine weitere dranhängen. Das haben Sie im September verkündigt. Sie haben aber auch zugegeben, dass Sie ein bisschen mehr Pflege brauchen und Dinge mit Auge machen. Wie läuft das dann ab? Sagen Sie dann auch mal dem Trainer, ich brauche heute mal eine Pause und verzichten zum Beispiel auf Einsatzzeiten?
Nein, das nicht. Aber wenn man heute zum Beispiel sieht, habe ich gar nicht gespielt und mein Kollege hat das überragend gut gemacht. Und sowas, so ein Spiel mal auszusetzen, hilft mir natürlich auch, in meinem Körper Regeneration zu kriegen. Andersherum, ja, Sie haben es angesprochen, ist sehr viel Pflege auch nötig mit den Physiotherapeuten. Wir haben Athletiktrainer seit ein, zwei Jahren an der Seite, mit dem ich halt viel abgestimmte Übungen mache, die auch meinem Körper entsprechend sind. Und ja, also so versucht man halt über Runden zu kommen. Bis jetzt haben wir es sehr, sehr gut hingekriegt. Ich war auch toll, zum Glück länger nicht mehr so verletzt. Also von daher sind wir auf einem guten Weg und machen das Richtige.
Sie haben aber in Ihrer Karriere schon einige schwere Verletzungen durchgemacht. Mittelfußbruch, Achillessehnenriss, Verletzung am Innenmeniskus, um nur mal ein paar zu nennen. Haben Sie eigentlich Sorge, dass Sie nach der Karriere vielleicht nicht mehr so rund laufen? Bei ein paar Ex-Spielern kann man das ja durchaus beobachten.
Ja, Sorge nicht, aber natürlich kann das gut möglich sein. Ich habe jetzt schon auch teilweise Probleme. Aber wie gesagt, solange es noch gut geht, möchte ich das gerne noch dieses Jahr auf jeden Fall spielen. Und was in der Zukunft ist, weiß ich nicht. Aber natürlich, man merkt das schon, dass man jetzt knapp fast 18 Jahre in der Bundesliga gespielt hat und das auch nicht gerade ohne Körperkontakt. Also ja, aber mir macht das auf jeden Fall Spaß und das ist das Wichtigste und das hilft auch über gewisse Schmerzen hinweg.
Und haben Sie schon einen Plan, was nach der Karriere kommt im Handball?
Ja, also meine Familie und ich fühlen uns sehr, sehr wohl hier oben im Norden und wir werden sehr wahrscheinlich hier bleiben. Es sieht auch sehr aus, dass ich auch bei der SG bleibe. Da sind wir in guten Gesprächen, dass ich eine Tätigkeit rund um die Mannschaft, rund um den Verein bekomme und möchte da dann mein Wissen, was ich mir vielleicht in diesen allen Jahren angeeignet habe, dann mit einbringen, um auch den Verein mit nach vorne zu bringen.
Holger Glandorf, Spieler der SG Flensburg-Handewitt, per Handy über Erfolg mit seinem Team und die Arbeitsweise eines älteren Handballprofis. Ein anderer Sportler, der noch im hohen Sportleralter Spitzenleistung abruft, ist Timo Boll. Vor der deutschen Tischtennismeisterschaft verkündete Boll nun, dass er dieses Jahr das letzte Mal um den nationalen Titel spielen werde. Den Titel, seinen 13., den holte er dann durch einen 4:0-Sieg im Finale gegen seinen Nationalmannschaftskollegen Patrick Franziska. Ich fragte Boll vor dieser Sendung, wie es denn war bei diesem letzten Sieg bei einer deutschen Meisterschaft.
Ja, es war dann doch ziemlich emotional, hätte ich gar nicht geglaubt. Aber die Gefühle kamen dann schon so ein bisschen hoch und da musste man ein bisschen dagegen kämpfen, selbst während dem Spiel, wo ich dann doch relativ hoch geführt hatte. Aber ich habe mich nochmal in den Griff bekommen und habe das Spiel nach Hause gebracht und war dann auch sehr erleichtert, dass es wirklich ein runder Abschluss dann geworden ist.
Es ist ein Abschluss, weil Sie entschieden haben, dass Sie nicht mehr bei deutschen Meisterschaften antreten werden. Warum genau haben Sie sich dafür oder dagegen entschieden, noch weiter dort anzutreten?
Ich habe schon noch große Ziele auch auf internationaler Ebene, da nochmal anzugreifen. Aber das hat auch zur Folge, dass ich sehr, sehr viele Turniere spielen muss. Und mit bald 38 muss man einfach auch, ich will nicht sagen ausmisten, aber einfach ein bisschen ökonomisieren. Und nach so vielen deutschen Meisterschaften habe ich mich einfach dazu entschieden, dass das so ein Termin ist, den ich gerne rausstreichen würde. Und dass es aber jetzt nochmal so ein schöner Abschluss wird, passt, denke ich, gut in die Geschichte rein.
Ein Problem ist es ja, Sie haben es gerade angesprochen, die hohe Belastung von Tischtennisspielern. Sie sind auf der ganzen Welt unterwegs. Ihr Mannschaftskamerad Dmitri Ovtcharov aus der Nationalmannschaft, der hat ja für dieses Jahr zum Beispiel auch abgesagt deshalb. Ihr Trainer Jörg Roßkopf, früher auch Spitzenspieler, der sagt jetzt, Sie sollten sich mit anderen Spielern zusammenschließen, um etwas gegen den vollen Terminkalender zu unternehmen. Was machen Sie mit diesem Rat Ihres Trainers?
Ja, ich versuche immer beide Seiten zu sehen und es ist natürlich verdammt schwierig für die Spieler, ja, auf allen Hochzeiten zu tanzen, überall Top-Leistungen zu bringen. Gerade für die jüngeren Spieler, die auch immer ihre Trainingsphasen noch brauchen, ist es ja fast nahezu unmöglich geworden, ja, wirklich da mal einen Block einzulegen. Da muss man wirklich aktiv Turniere absagen und das ist ja gar nicht mehr so einfach, weil viele Turniere miteinander gekoppelt sind und man muss viel spielen, um in der Weltrangliste auch hoch zu sein und darüber qualifiziert man sich dann auch wieder für andere Turniere und so ein kleiner Teufelskreis und von daher ist nicht einfach, aber auf der anderen Seite versucht natürlich auch der Weltverband die Tour attraktiver zu machen und wenn dort alle Top-Leute spielen, ist das natürlich auch ein Bonus für jedes einzelne Turnier und macht die Geschichte attraktiver und von daher kann ich beide Seiten irgendwo verstehen und deshalb ist es gerade nicht ganz einfach, diese Situation.
Sie haben das Problem ja nicht nur allein in Ihrer Sportart, sondern das gibt es in vielen Sportarten, zum Beispiel auch im Handball, wo ja auch gesagt wird, die Spieler sind überlastet. In anderen Sportarten gibt es jetzt Zusammenschlüsse, auch international zwischen Sportlerinnen und Sportler. Braucht es vielleicht mehr Einfluss auch im Tischtennis auf den Terminkalender von Spielerinnen und Spielern?
Ja, es ist einfach schwierig, die Sportler untereinander ja auf einen Konsens zu bringen. Gerade auch bei uns im Tischtennis, da die Spieler gerade in Asien ja relativ wenig Macht haben. Da sind die Verbände einfach sehr, sehr stark. Und in Europa ist es vielleicht ein Tickchen anders, aber wir alleine als Europäer kommen da halt nicht weiter.
Aber Sie sind doch in Asien auch ein ganz bekannter Spieler und Sie kennen auch viele Kollegen. Wären Sie da nicht vielleicht sogar die richtige Führungsfigur für sowas?
Oh, schwierig zu sagen. Ich bin oft nicht gerne der Wortführer und ich versuche mit allen Parteien irgendwo normal zu reden und vielleicht findet man irgendwo eine gute Lösung und bringt jetzt nichts, wenn ich hier in den Medien lospolter, sondern ich rede dann lieber direkt mit den Leuten und ich glaube, so kommt man weiter.
Jetzt haben Sie die deutschen Meisterschaften erfolgreich bestritten. Was sind Ihre anderen Ziele für das Jahr 2019 noch?
Ja, es sind noch einige Höhepunkte. Wir haben demnächst die Weltmeisterschaften. Da würde ich gerne nochmal angreifen, die Medaillen angreifen. Aber wie gesagt, da muss einfach alles passen. Aber ich bin gut drauf momentan und genieße es einfach auch noch in dem hohen Sportleralter, ja immer noch vorne mitspielen zu können. Und ich hoffe, dass ich dadurch die nötige Lockerheit habe, um vielleicht auch nochmal was Großes zu gewinnen oder zumindest ein gutes Ergebnis rausholen zu können.
Timo Boll, Rekordtitelträger bei deutschen Meisterschaften nach seiner letzten deutschen Meisterschaft. Können Sie gerne nachhören, das Interview auf deutschlandfunk.de/sport. Und zum Abschluss dieser Sportsendung am Sonntagabend schalten wir nochmal nach Glasgow zur Hallen-Europameisterschaft. Volker Hirt ist dort vor Ort. Was haben wir in der letzten Dreiviertelstunde verpasst?
Einen zweiten Platz von Cindy Rohleder über 60 Meter Hürden. Eine Zehntel war die Siegerin schneller. Nadine Visser aus den Niederlanden ist eigentlich eine Mehrkämpferin, aber sehr spezialisiert auf den Hürdensprint. Und die lief europäische Jahresbestleistung. Da muss Cindy Rohleder nach einem schwachen Start, den sie hatte, da muss sie einfach zugeben, da war eine besser. Es ist die vierte silberne Medaille bei insgesamt überhaupt nur 4 Medaillen. Das können wir jetzt schon bilanzieren, eine wirklich schwache Ausbeute. Denn bei den letzten Europameisterschaften, da waren es 9 Medaillen für das deutsche Team. Jetzt sind es nur 4. Vielleicht kommt noch eine hinzu. Und zwar im Weitsprung bei den Frauen. Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz. Das ist eine Springerin, die jetzt mit ihrem letzten Versuch es nochmal schaffen kann, von Position 4 auf 3 vorzuspringen. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis sie hier anläuft. Sonst hätten wir das live gehabt. Also ihr letzter Versuch, sie ist auf der vierten Position. 6,83 Meter zu 6,84 Meter. Also 1 Zentimeter mehr, dann wäre es eine Bronzemedaille. Es geht alles sehr, sehr eng zu. Das haben wir heute Morgen auch im Kugelstoßen bei den Frauen gesehen. Also bisher magere Ausbeute hier in Glasgow.
Vielen Dank an Volker Hirt nach Glasgow für diese Eindrücke von der Hallen-Europameisterschaft. Zum Abschluss der Sendung gibt es noch ein Ergebnis aus der Fußball-Bundesliga. Die Partie VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen endete unentschieden 1:1. Am Ende trafen also Brooks für Wolfsburg und Max Kruse traf für Werder Bremen. Also der Ex-Spieler traf gegen seinen Ex-Club. Und damit endet diese Sendung Sport am Sonntag für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich auch im Namen von Redaktion und Technik für Ihr Interesse. Freue mich, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Gibt's überall da, wo es Podcasts gibt oder halt in unserer App der DLF Audiothek. Mein Name ist Klaas Riese. Auf Wiederhören.